Wir haben heute Donnerstag, den 16.10.2025. Es ist 17.14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit noch. Und wir starten jetzt mit den Nachrichten. Ich habe ein bisschen was zusammengesucht, was so los ist gerade. Habe ein paar Dinge gefunden und starten mit einem kleinen Artikel aus dem Deutschlandfunk. Europa soll bis 2030 verteidigungsbereit sein. Die EU-Kommission hat 4 europäische Leitprojekte im Verteidigungssektor vorgeschlagen. Ziel sei, den Kontinent bis 2030 verteidigungsbereit zu machen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Jüngste Bedrohungen hätten gezeigt, dass Europa in Gefahr sei. Hilfe! Ich bin in Gefahr! Tatsächlich stimme ich ihr diesbezüglich zu. Das, was am besorgniserregendsten ist, ist die Tatsache, dass man mit irgendwelchen 100-Euro-Drohnen ganze Flughäfen stilllegen kann. Ganze Flughäfen. Und das ist natürlich super bad und zeigt, dass die Infrastruktur, besonders die kritische Infrastruktur, extrem verletzlich ist. Weiter heißt es in dem Artikel, zu den 4 vorgeschlagenen Aufrüstungsprojekten gehören eine Initiative zur Drohnenabwehr und Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit der östlichen EU-Mitgliedstaaten. Geplant ist auch, die Luftverteidigung zu stärken und den Schutz europäischer Satelliten sicherzustellen. Die Finanzierung soll vor allem über die Mitgliedstaaten und über bereits bestehende EU-Programme erfolgen. Hintergrund der Aufrüstung ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Furcht, dass Russland in den nächsten Jahren ein EU-Mitglied und damit auch ein NATO-Staat angreifen könnte. Zudem hat US-Präsident Trump gefordert, dass Europa mehr für seine eigene Sicherheit tun müsse. Ja, unabhängig von diesen Sachen möchte ich hinzufügen, ich habe das eben gerade schon gesagt, in den letzten Wochen haben wir auf europäischer Ebene unzählige Berichte darüber gehört, dass Flughäfen, also kritische Infrastruktur, regelmäßig von Drohnen besucht wird. Und ich weiß jetzt nicht, dass ich glaube, es gibt da viel Wahrnehmung und Angst durch die Nachrichten und allgemein durch die Berichterstattung selbst, die dann die Situation einfach noch schlimmer machen und vor allen Dingen sensibler. Man entwickelt da so eine Sensibilität für. Nichtsdestotrotz ist es ist unbestreitbar, dass es eine Lösung geben muss für potenzielle Drohnenangriffe auf solche Infrastrukturbereiche. Da muss es einfach eine Lösung für geben. Wenn es dafür keine Lösung gibt, wird das ein Problem werden. Und ich würde also sagen, ja, da muss man auf jeden Fall was machen. Ja, die Drohnen scheinen ja wohl das nächste Ding zu sein. Ich habe aber letztens, ich weiß nicht, ob es bei der Lage, nee, es war glaube ich nicht bei der Lage der Nation, es war bei irgendeinem anderen Nachrichtenpodcast, manchmal verliere ich da die Übersicht. Da ging es auch um Drohnen und da war dann eher die Frage, okay, wie wird sich Deutschland denn mit Investitionen in einer klassischen Form überhaupt verteidigen können, wenn irgendwie alles jetzt zu Drohnen wechselt? Also wieso investiert man da in Marine? Wieso investiert man da so in klassische Militärfahrzeuge? Und die Antwort darauf war, naja, das Ding ist, der einzige Grund, warum Drohnen gerade so ein interessanter Punkt sind, ist, weil sie halt keine Abwehrmethode haben. Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine kostengünstige Abwehrmethode. Sobald es die gibt, RIP. Also sobald es eine effiziente Abwehrmethode gibt, die Drohnen verlässlich ausschaltet zu einem verhältnismäßig erschwinglicheren Preis als eine Tomahawk-Missile abzuschießen, zum Beispiel, wird sich das Blatt nochmal komplett drehen. Und damit wurde dann mehr oder weniger begründet, dass die Investition in Drohnen ja stattfinden kann und sollte, aber sich allein nicht darauf zu konzentrieren nicht der richtige Weg ist. Sprich, wenn Skyranger irgendwann kommt oder eventuell andere Technologien, dann könnte das mit den Drohnen auch wieder ganz schnell vorbei sein. Das hängt doch ein bisschen davon ab, wie dieses Hin und Her, dieses Katz-und-Maus-Spiel dann aussieht. Das kommt übrigens aus dem Deutschlandfunk. Ich bin da sehr interessiert dran. Für mich ist das natürlich eins der Hauptthemen. Deswegen halte ich euch diesbezüglich auf dem Laufenden, wenn ich dazu was lese. Und wenn es weitere Updates gibt, mache ich das auch weiter. Ne? Sehr, sehr interessant. Nächster Artikel, der kommt aus der Tagesschau und der ist ebenso interessant, besonders für potenzielle Fahranfänger. Den habe ich gelesen und dachte mir, hey, das ist eine gute Idee. Denn es gibt Pläne des Verkehrsministeriums, mit Simulatoren und Apps zum günstigen Führerschein zu kommen. Theoriestunden per App, Nachtfahrten im Simulator und weniger Prüfungsfragen. Das Verkehrsministerium will die Fahrschule kompakter und damit preiswerter machen. Unterstützung kommt von den Fahrlehrern. Die Fahrerlaubnis ist für viele Menschen in Deutschland finanziell nur schwer zu stemmen. Der durchschnittliche Preis für einen Pkw-Führerschein der Klasse B liegt laut Bundesverkehrsministerium derzeit bei rund 3.400 Euro. Das Ministerium will das Ausbildungs- und Prüfungsverfahren deshalb preiswerter machen und hat dazu Reformvorschläge präsentiert. Bei der Ausbildung in der Theorie soll jede Fahrschule künftig frei über die Lernmethoden entscheiden können. So soll es keine verpflichtenden Präsenzunterricht mehr geben. Gigastark. Fahrschulen müssten dann auch keine Schulungsräume mehr bereithalten. Und die Länder müssten die Einhaltung der Vorgaben für Schulungsräume nicht mehr kontrollieren. Big win, Alter. Big win. Künftig sollen sich Fahrschüler die Theorie auch per App aneignen können. Der Lernstoff bleibe aber der gleiche, betont das Ministerium. Bei allen geplanten Neuerungen bleibt die Verkehrssicherheit oberstes Gebot. Auch der Fragenkatalog für die Theorieprüfung soll künftig um ein Drittel kürzer werden. Er sei im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen und enthalte derzeit 1169 Fragen. Nice. So das Verkehrsministerium. In der Praxis sind ebenfalls Neuerungen geplant. Das Fahren eines Wagens mit manueller Schaltung soll vollständig im Simulator gelernt werden können. So müssten Fahrschulen keine speziellen Schaltwagen mehr bezahlen. Die praktische Prüfung könne den Plänen zufolge dann in einem Fahrzeug mit Automatikschaltung absolviert werden. Zudem sollen die verpflichtenden Sonderfahrten, Nachtfahrten, Autobahnfahrten, Überlandfahrten reduziert werden. Auch diese Fahrten könnten den Vorschlägen des Ministeriums zufolge im Simulator absolviert werden. Der Vizevorstand der Bundesvereinigung der Fahrverbände, Kurt Bartels, hält das offenbar für eine gute Idee. Zitat: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass bei einer kompakten Ausbildung Fahrstunden gespart werden können, sagte er der Rheinischen Post. Die extreme steigende Zahl der Fahrstunden ist der hauptsächliche Kostentreiber. Auch die Fahrzeit in der praktischen Prüfung soll nach den Plänen des Ministeriums künftig auf die europäisch-rechtlichen Mindestvorgaben von 25 Minuten zurückgeführt werden. Ein weiterer Punkt: Das Ministerium will die Aufzeichnung und Dokumentationspflichten für Fahrschulen sowie Fortbildung für Fahrlehrer reduzieren und die Fahrschulüberwachung effizienter organisieren. Zudem soll diskutiert werden, inwieweit nahestehende Personen in die Ausbildung eines Fahrschülers einbezogen werden können. All diese Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Fahrschule preiswerter wird. Zitat: Der Führerschein ist ein Schlüssel zur eigenen Freiheit. Besonders dort, wo Bus und Bahn eben nicht regelmäßig fahren, erklärt Verkehrsminister Patrick Schnieder. Für viele junge Menschen auf dem Land bedeutet er zur Schule kommen, die Ausbildung beginnen, Freunde treffen oder zum Sport fahren. Mobilität darf kein Privileg sein. Für die Wahl einer Fahrschule soll es künftig möglich sein, online die Kosten- und Durchfallquote einzusehen, damit man einen Kosten- und Qualitätsvergleich durchführen könnte. Das Ministerium will prüfen, ob sich Preissenkungen auch auf den Erwerb anderer Klassen wie den LKW-Führerschein übertragen lassen. Die Vorschläge sollen nun gemeinsam mit den Ländern und der Fahrschulbranche weiterentwickelt werden. Ziel des Ministeriums ist es, die rechtlichen Änderungen im ersten Halbjahr 2026 auf den Weg zu bringen. Union und SPD hatten bereits im Koalitionsvertrag eine Reform für bezahlbare Führerscheine angekündigt. Die nun geplanten Eckpunkte sollen den Auftakt für konkrete Neuregelungen bilden. Linken-Chefin Ines Schwertner schlug unterdessen, Zitat, Fahrschule als Unterrichtsfach in Schulen vor. Let's go, Alter. Der Führerscheinerwerb dürfe nicht länger ausschließlich privaten Anbietern überlassen werden, sagte sie der Rheinischen Post. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass mindestens die theoretische Fahrausbildung Teil der schulischen Bildung wäre. Zitat, das könnte die Kosten für den Führerschein sogar noch effektiv reduzieren. Geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt alles super. Alles. Das klingt alles toll. Da hat man, egal aus welcher Richtung, sage ich ja, bitte. Bitte ja, bitte, bitte ja. Das finde ich alles super gut. Es muss diesbezüglich auf jeden Fall Bewegung geben. Das Mobilitätenprivileg ist jetzt auf der einen Seite interessant, aber ich würde das gar nicht, hier der Schnieder hat gesagt, ich würde das gar nicht auf Schule und so setzen, sondern ich würde sagen, besonders im Zusammenhang mit Arbeit ist ein Führerschein halt schon irgendwie mandatory in gewissen Teilen. Also ich finde das alles super. Also für Leute, die in so Großstädten wohnen, ist das vielleicht gar nicht so relevant, ne? Aber so je kleiner es wird, desto mehr muss man sich die Frage stellen, how the f*** bezahlst du einen Führerschein, der zwischen 3.500 und 4.500 Euro kostet? Das ist angesichts der schwierigen Situation halt einfach überhaupt nicht mehr drin. Wenn ich mich in die Situation versetze, in der Zeit, in der ich meinen Führerschein gemacht habe, da hat der 1.200 Euro gekostet. Bruder, oder 1.000. Aber so zwischen 1.200, 1.300 Euro. Das war halt... Nein, ich habe meinen Führerschein nicht mit D-Mark bezahlt, ihr altersdiskriminierenden kleinen Sträuche. Ich habe meinen aber auch ein bisschen später gemacht. Also meine Frau hat vor 4 Monaten ihren Führerschein gemacht und der hat 1.800 Euro gekostet. Alter, in der Türkei oder was? Stay, in Sachsen-Anhalt. Naja, Türkei. In Sachsen-Anhalt, in der Türkei meinst du? Das ist ja fast Polen.
Ist ja auch fast Polen.
1.800 Euro? Hä? Das ist... die Hälfte von dem, was der deutsche Durchschnitt ist. Das ist fucking insane. Das ist crazy. Was für ein Führerschein ist denn das? Der B-Führerschein, der ganz normale, oder ist das irgendwas anderes? Ich muss sagen, Kosten reduzieren, Kosten reduzieren, Kosten reduzieren bei der Führerscheinerwerb, beim Führerscheinerwerb begrüße ich. Also bitte alles umsetzen. Einfach ja. Wie sehr wollen Sie alle? Ich möchte einfach ja. Einfach ja. Digitalisierung über App, Simulatoren, alles machen bitte. Alles machen, bitte alles machen. Bitte. 1800 Euro ist natürlich auch verrückt. Das war der B, also Auto. Hä? Krass, Alter. Da ist irgend so ein Fahrlehrer in Sachsen-Anhalt, der einfach in so einer Kryokammer 10 Jahre eingefroren war und immer noch die Preise von vor 10 Jahren hat. Es gibt also immer noch Dinge, die wie Wunder wirken. Was für mich wie ein Wunder gewirkt hat, ist die Tatsache, dass die französische Regierung das Misstrauensvotum überstanden hat. Frankreichs Premier Le Cornu kann vorerst aufatmen. Seine Regierung hat 2 Misstrauensvoten in der Nationalversammlung überstanden. Es stehen nun aber schwierige Beratungen über einen umstrittenen Sparhaushalt bevor. Crazy. Frankreichs frisch ernannte Regierung hat 2 Misstrauensvoten in der Nationalversammlung überstanden. Ein erster Antrag der linkspopulistischen Partei LFI erhielt nach Angaben der Präsidentin des französischen Parlaments Joëlle Braun-Pivet 271 Stimmen und verfehlte damit die für einen Sturz der Regierung erforderlichen 289 Stimmen. Puh. Eine zweite Abstimmung von rechtsgesinnten Rassemblement National beantragt wurde mit 144 der insgesamt 577 Stimmen noch von noch weniger Abgeordneten unterstützt. Puh. Damit hat der neue Premierminister Sébastien Lecornu das politische Überleben seiner erst am vergangenen Sonntag ernannten Regierung vorerst gesichert. Der Preis dafür waren Zugeständnisse an die Opposition. Am Dienstag hatte er sein Aussetzen der umstrittenen Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron angekündigt. Dies hatten die Sozialisten zur Bedingung für eine Duldung der neuen Regierung gemacht. Auch die Konservativen hatten Le Cornu vorab ihre Unterstützung zugesichert. Der jüngsten Abstimmung waren bereits turbulente Wochen in der französischen Politik vorangegangen. Im Streit um einen Sparhaushalt scheiterte Le Cornus Vorgänger François Bayrou. Er verlor Anfang September eine Vertrauensfrage. Macron ernannte Le Cornu zum Premier, der nach nur 4 Wochen im Amt nach internen Streits hinschmiss, von Macron aber wieder ins Amt zurückgeholt wurde. Nach den Vertrauensabstimmungen konnten Regierung und Parlament in schwierigen Beratungen über einen Sparhaushalt einsteigen, den der Premierminister nun am Dienstag vorgelegt hatte. Die Gewerkschaft CGT kündigte für den 6. November bereits Proteste an, weil der Haushaltsentwurf aus ihrer Sicht zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner im Land geht. Auch dazu, wie es auf lange Sicht mit dem Rentensystem weitergeht, steht im Parlament auf diesem Fall eine neue Debatte an. Eine gelungener Neustart Le Cornus wird als Macrons letzte Chance angesehen, seine bis 2027 laufende zweite Amtszeit ohne noch weitreichende Ansehensverluste zu überstehen. Er war in der jüngsten Krise verstärkt in die Kritik geraten. Teile der Opposition fordern seinen Rücktritt und auch in den eigenen Reihen hat sich Unmut breit gemacht. Die politische Krise in Frankreich ist mit den gescheiterten Vertrauensabstimmungen aber im Grunde noch nicht gelöst. Seit der vorgezogenen Parlamentswahl im Sommer 2024 ist die Nationalversammlung in mehrere politische Blöcke geteilt, die jeweils alleine keine Regierungsmehrheit mehr besitzen, aber auch keine tragfähigen Bündnisse bilden und sich gegenseitig blockieren. Koalitionen wie etwa in Deutschland sind in Frankreich unüblich. Le Cornu rief die Parteien zu Kompromissen auf, Zitat, unsere Aufgabe ist es, diese politische Krise, in der wir uns befinden, zu überwinden. Ich sage das angesichts der Situation in Frankreich auch immer wieder. Wenn wir in Deutschland oder wenn man in Deutschland in die deutsche Politik guckt und sagt, das sind mir alles zu viel Kompromisse und das läuft in Deutschland zu schlecht, wegen so vieler Kompromisse, dann würde ich jeden, der das sagt, bitten, nach Frankreich zu gucken und mir zu erläutern, wie es dort besser läuft. Ohne Kompromisse. Denn ich würde das Argument aufmachen, dass ohne Kompromisse es sogar noch viel schlechter läuft. Der Kompromiss ist in der parlamentarischen Politik einfach für gegeben zu erachten. Und Frankreich zeigt, was passiert, wenn der nicht gegeben ist und man diese entsprechenden Solo-Mehrheiten nicht mehr besitzt. Man könnte sagen, dass sich Frankreichs Politik gerade das erste Mal ein wenig neu erfunden hat, denn das, was da gerade passiert ist, mit der Vertrauensfrage und der Tatsache, wie das mit der Rentenpolitik, mit dem Rentenvorhaben gescheitert ist oder zurückgezogen wurde, das war seit langer Zeit das erste Mal ein Kompromiss in Frankreich. Schon sehr, sehr verrückt. Ein weiterer verrückter Zustand, der findet nicht nur in Frankreich statt, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da gab es jetzt eine Reaktion von Journalisten auf Restriktion. Ich lese vor aus der Tagesschau. Die US-Regierung will die Medien stärker einschränken. Wegen neuer Restriktionen ziehen sich nun fast alle Journalisten aus dem Pentagon zurück. Auch der Ex-Arbeitgeber von Minister Hegseth. Zahlreiche US-Reporterinnen und Reporter haben aus Protest wegen der von der Regierung erhobenen Regeln zur Berichterstattung ihre Büros im Pentagon verlassen. Sie gaben ihre Zugangsausweise ab. Laut der Nachrichtenagentur AP lehnen, Zitat, nahezu alle Medien, die von Kriegsminister, jetzt fragt ihr euch sicherlich, what the f*** Kriegsminister? Ja, der Verteidigungsminister in Amerika wurde von Donald Trump umbenannt, der heißt jetzt Kriegsminister. Lass uns nicht drüber reden, Bruder. Die von Kriegsminister Pete Hegseth erlassenen Vorgaben ab. Sie sehen vor, dass Journalisten aus dem Pentagon ausgewiesen werden können, wenn sie über Informationen berichten, die nicht von Hegseth zur Veröffentlichung freigegeben wurden. US-Medien hatten unter Berufung auf ein Memo berichtet, dass Journalisten künftig keine Informationen ohne Genehmigung des Pentagons veröffentlichen dürfen. Sonst könnten sie ihren Zugang zum Gebäude verlieren. Reporter hätten sich bis Mittwoch 17 Uhr Ortszeit per Unterschrift zur Einhaltung verpflichten sollen. Nach Verstreichen der Frist hätten die Berichterstatter demnach binnen 24 Stunden ihren Ausweis abgegeben und ihren Platz räumen müssen. Den Angaben nach verließen etwa 40 bis 50 Journalisten gemeinsam das Gebäude, trugen Stühle, einen Kopierer, Bücher und Fotos auf dem Parkplatz des Ministeriums. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, allein mindestens 30 Nachrichtenorganisationen, darunter sie selbst, lehnen die Unterzeichnung der neuen Richtlinie ab und begründen dies mit einer Bedrohung der Pressefreiheit und ihrer Fähigkeit, unabhängige Berichterstattung, Zitat, über das mächtigste Militär der Welt zu betreiben. Mehrere große US-Nachrichtensender hatten sich bereits vorab öffentlich geweigert, die neuen Richtlinien zu akzeptieren. Aus einem von CBS News geteilten Post war hervorgegangen, dass dazu neben dem Sender selbst auch ABC News, CNN, NBC News zählen. Berichten zufolge schlossen sich auch die konservativen Medien Fox News, wo Hegseth selbst einst beschäftigt war, Washington Times und Newsmax an. Als bisher einziges Medienunternehmen habe das rechte One America News Network den Bedingungen zugestimmt.
Wir sind bereit, die Staatspropaganda zu übernehmen, Sir.
Oh mein Gott, what the f***? Zitat, es ist traurig, aber ich bin auch wirklich stolz auf das Pressekorps, das wir zusammengehalten haben, sagte Nancy Youssef, Reporterin bei The Atlantic, die seit 2007 einen Schreibtisch im Pentagon hatte. Youssef sagte, es ergebe keinen Sinn, Regeln zu unterzeichnen, die vorschreiben, dass Reporter keine Militärbeamten um Informationen bitten dürfen. Zitat, wer zustimmt, keine Informationen anzufordern, stimmt zu, kein Journalist mehr zu sein. Grüße gehen raus an America One. Unser ganzes Ziel ist es, Informationen zu beschaffen. Schon vor Einführung seiner neuen Pressepolitik hatte Hegseth, ein ehemaliger Fox News Moderator, ja, ein ehemaliger Fox News Moderator ohne ersichtliche Kompetenz ist der sogenannte Kriegsminister Amerikas. Bruder, Idiocracy ist auf maximaler Ebene in Kraft. Ehemaliger Fox News Moderator, den Informationsfluss eingeschränkt, erhielt nur zwei formelle Pressebriefings ab, untersagte Journalisten den Zugang zu vielen Bereichen des Pentagons ohne Begleitung und leitete Ermittlungen zu Medienlecks ein. Die Regierung ließ laut AP verlauten, mit den neuen Regeln wolle man eine sehr störende Presse regulieren.
Wir müssen die Lügenpresse regulieren.
Dabei handelt es sich um, Zitat, gesunden Menschenverstand. US-Präsident Donald Trump hat sich seit seinem Amtsantritt mit mehreren Medien juristischen Auseinandersetzungen geliefert. Darunter die New York Times, das Wall Street Journal, die Fernsehsender CBS News und ABC News sowie die Nachrichtenagentur AP und Reuters. Die Pentagon Press Association, die mehr als 100 Nachrichtenorganisationen, darunter Reuters, vertritt, teilte in einer Erklärung mit, der Mittwoch sei ein, Zitat, schwarzer Tag für die Pressefreiheit gewesen, der Bedenken hinsichtlich des nachlassenden Engagements der USA für Transparenz in der Regierungsführung, für öffentliche Rechenschaftspflicht im Pentagon und für freie Meinungsäußerung für alle aufkommen lässt. Die Journalisten kündigten an, weiterhin intensiv über das US-Militär berichten zu wollen, auch wenn dies künftig aus großer Distanz geschehen müsse.
Well, well, well.
How the Turns Have Tabled. Land of the Free. Wohl eher Land of the Fascism. Ich will aber negative Nachrichten auch mit positiven Nachrichten kompensieren. Oder zumindest mit Nachrichten, die mich zerreißen. Bei denen ich nicht klar weiß, ist das gut, ist das schlecht? Ihr werdet verstehen, wenn ich vorlese. Der Artikel kommt aus der Zeit. Nestle will weltweit 16.000 Stellen abbauen. Was? Oh Gott. Nestle will weltweit 16.000 Stellen abbauen. Versteht ihr? Oh Gott. Der weltweit größte Lebensmittelkonzern Nestle will weltweit tausende Stellen abbauen. Der Schweizer Lebensmittelkonzern hat den Abbau von weltweit 16.000 Stellen in den kommenden 2 Jahren angekündigt. Zitat: Die Welt verändert sich und Nestle muss sich schneller verändern. Wird der neue Konzernchef Philipp Navratil in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Dazu gehört auch schwierige, aber notwendige Entscheidungen wie eine Reduktion der Belegschaft in den nächsten 2 Jahren. Den Angaben zufolge will Nestle bis Ende 2027 jährlich 1 Milliarde Franken bei den Personalkosten einsparen. Konzernchef Navratil, der den Weltkreis weltgrößten Lebensmittelkonzern erst seit Anfang September führt, hat das gesamte Einsparungsziel von Nestle bis dahin um 500 Millionen Franken auf 3 Milliarden Franken erhöht. Er will dieses Ziel auch mit anderen Maßnahmen wie Digitalisierung und Automatisierung erreichen. Der Nahrungsmittelkonzern will mit dem Sparkurs auch seine Schulden in Höhe von rund 60 Milliarden Franken abbauen. Dies dürfte allerdings mehrere Jahre dauern, sagte Nestlens Finanzchefin Anna Manz. Geld dafür soll unter anderem auch der geplante Verkauf oder Teilverkauf des Mineralwassergeschäfts des Konzerns bringen. Bruder, ich wusste nicht, dass Nestle 60 Milliarden Schulden hat. Ich begrüße es, dass Nestle 60 Milliarden Schulden hat. Es ist allerdings Gigascheiße, dass Nestle Wasser verkaufen kann. Und ich meine die Quelle. Die können die scheiß Wasserquellen verkaufen. Warum kann Nestle Wasserquellen verkaufen? No, no, don't. Was die Stellenstreichung für die Nestle-Standorte in Deutschland bedeutet, sei noch nicht ganz klar, sagte ein Nestle-Sprecher.
Nestle.
Zitat: Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, konkrete Zahlen für einzelne Märkte zu nennen. Nach Angaben des Unternehmens sollen 12.000 Bürojobs sowie 4.000 Jobs in der Produktion und in der Zulieferung wegfallen. In Deutschland gibt es rund 12 Standorte, an denen etwa 6.700 Menschen für Nestle arbeiten. Weltweit hat der Konzern rund 277.000 Mitarbeiter.
What the fuck? 277.000 Mitarbeiter und die haben 60 Milliarden Schulden.
Bruder, lebe ich in einer Zeit, in der ich Nestle noch Konkurs gehen sehe? Das wäre ja wundervoll.
Glaube ich jetzt zwar nicht, aber
maybe doch.
Maybe. Ach, Mann, es wäre schön.
Es wären auch mal gute Nachrichten.
Das kommt aus der Zeit.
Und dann habe ich noch einen Artikel, der ebenso aus der Zeit kommt. Und der ist ein bisschen ernster. Der Bundeskanzler hat sich unglücklich ausgedrückt. Machen wir es zu Beginn erst einmal ganz einfach. Bundeskanzler Friedrich Merz neigt dazu, unbedacht, manchmal auch beunruhigende oder gar verletzende Äußerungen zu tätigen. Man denke nur an seine Rede von den kleinen Paschas. Das ist ein Problem. Viele seiner linken Gegner neigen im Umgang mit ihm wiederum zu überbordender Kritik. Das ist ebenfalls ein Problem, und zwar für die politische Linke selbst. Merz hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Potsdam gesagt, dass man trotz aller Erfolge bei der Senkung von Zuwanderungszahlen, Zitat, immer im Stadtbild noch dieses Problem habe. Weswegen der Bundesinnenminister dabei sei, Zitat, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführung zu ermöglichen. Was genau denn dieses Problem sei, sagte Merz nicht. Es fragte aber auch niemand so richtig nach. Stattdessen war sich ein Teil der politischen Linken in der Deutung von Merz' Äußerungen sehr schnell sehr sicher. Merz will also Spuren der Migration, die Läden, Restaurants, Initiativen, Kulturorte und vor allem natürlich die Menschen so weit wie möglich aus den deutschen Stadtbildern tilgen oder wenigstens stark zurückdrängen. Bezüge wurden erstellt zum Potsdamer Remigrationstreffen. Thematische Nähen zur AfD waren schnell nachgewiesen. Zitat: Mir schaudert vor ihrer Antwort, verlautet die Grünen-Vorsitzende Franziska Brandner auf die selbstgestellte Frage. Wie soll denn Ihrer Meinung nach das Stadtbild aussehen, Herr Bundeskanzler? Dabei ist die Antwort, was Wertz wirklich meint, eigentlich gar nicht so schwer zu finden. Immerhin geistert die Chiffre Stadtbild schon ein paar Tage länger durch die deutsche Debatte. Richtig ist, dass Merz und vor ihm schon andere Unionspolitiker hier mal wieder einen von der AfD eingebrachten Begriff und mithin auch eine von der AfD bewirtschaftete Sorge übernehmen, um Politik zu machen. Und ja, die AfD bewirtschaftet damit wirklich einen im Kern rassistischen und reaktionären Blick auf die Welt. Bei ihr ballen sich völlig heterogene Beobachtungen zu einem Zerrbild zusammen. Hier eine Frau mit Hijab, dort ein Dealer, hier postmigrantische Jugendliche, dort Vermüllung und Vandalismus. Von ihr werden also einzelne Eindrücke gezielt zu jenem Gefühl von Kontrollverlust verdichtet, das Rechtsextreme für ihre politische Mobilisierung brauchen. Tritt man Merz nun mit hermeneutischen Wohlwollen gegenüber, hat er nicht gesagt, dass er diese Affekte teilt, vor allem nicht die demagogischen Zusammenballungen. Er spricht vielmehr einiges dafür, dass es sich mit der Singular dieses Problem nicht die Migration an sich meint. Wer das unterstellt, unterstellt Merz offen artikulierter Menschenfeindlichkeit. Merz ist aber nach allem, was bisher wahrzunehmen war, eben kein Menschenfeind, da würde ich übrigens widersprechen, sondern lediglich ein Konservativer auf dem Hochsauerland, der über eine bemerkenswerte Kartoffeligkeit Entschuldigung. Der über eine bemerkenswerte Kartoffeligkeit der über eine bemerkenswerte Kartoffeligkeit im Umgang mit anderen Lebenswirklichkeiten verfügt. Das ist so großartig. Wahrscheinlich ist daher, dass er mit dieses Problem lediglich einen Teilaspekt dessen meint, worum es bei der Stadtbilddiskussion geht. Es ging ihm mutmaßlich darum, dass Phänomene, für die es verräterisch altmodische Worte wie Rumlungern oder Ecksteereien gibt, zuletzt an zentralen Orten deutscher Großstädte auf unangenehme Weise zugenommen haben. Und zwar weiß Gott nicht nur in der Wahrnehmung von AfD-Anhängerinnen. Ferner kann man Merz' Aussage sogar so verstehen, dass er hier implizit ein strategisches Problem zugibt. Mit einer restriktiven Migrationspolitik lässt sich ein rechtsextremes Ressentiment nicht befrieden, weil es an sich an Wahrnehmung entzündet und nicht an Zahlen. Gerade deshalb kann man Merz' aktuelle Aussage auch heftig kritisieren, dass dieses Problem nun mit Rückführungen in sehr großem Umfang gelöst werden soll, erscheint vor diesem Hintergrund schließlich entweder dämlich oder schlicht zynisch. Indem man Merz aber unterstellt, er wende sich ungleich größerem Stil gegen einen von Migrationseinflüssen geprägten Alltag, sendet man ein anderes Signal an alle, die dieses Problem in seinem kleinen Sinn tatsächlich umtreibt. Man tritt dem Ressentiment einmal mehr mit dem großen Zitat »Es gibt hier gar nichts zu sehen« Geste gegenüber. So aber überlässt man dessen Bewirtschaftung auch einmal mehr der AfD. Richtig wäre vielmehr, statt Friedrich Merz das Ressentiment frontal zu attackieren, der Niedergang der Innenstädte hat viele Ursachen. Manche haben mit dem Management von Migration zu tun, keine mit Migrantinnen oder Migranten persönlich. Wer nicht in Lohn und Brot ist, eine miese Bleibe hat, wenn er sie überhaupt hat, oder auch sonst noch kein tolles Netzwerk, lungert rum, bevorzugt an zentralen Orten. Das ist mindestens so alt wie das Wort rumlungern, also keine unmittelbare Migrationsfolge. Und auch den sonstigen Wandel der Innenstädte weg von inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften und hin zu Wettbüros und Billigheimern verantworten nicht die fleißigen Betreiber der inkriminierten Einrichtungen, sondern verantwortet die Mehrheitsgesellschaft mit ihrem Kaufverhalten. Was also gegen dieses Problem im Stadtbild helfe, wäre Armutsbekämpfung, wären Hoffnung, wären Perspektive für die postmigrantischen und auch alle anderen Eckensteher, wäre eine effektive Drogenpolitik. Oder wenn man es weiterfasst, die Zerschlagung internationaler Versandmonopolisten. Oh oh, ihr habt richtig gehört. Die Zerschlagung internationaler Versandmonopolisten, auf das sich für alle wieder eine bessere Zukunft im lokalen Handel ergibt. Was derweil nicht gegen das Ressentiment hilft, ist instrumentelles Missverstehen von links. Die Botschaft, die ankommt, uns kümmert das gar nicht. Die Abneigung gegen Friedrich Merz sollte nicht so groß sein, dass man ein solches Signal aussendet. Ich finde den Artikel spannend, weil ich gleichzeitig widerspreche und befürworte. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich zwischenzeitlich, ich halte Friedrich Merz allein wegen seinem hohen Alter und seiner vergangenen Aussagen schon für einen ziemlichen Menschen- bzw. Frauenfeind. Friedrich Merz hat eine sehr zurückgebliebene Perspektive, was Frauen angeht und was Menschen allgemein angeht. Ich denke, man kann schon sagen, das ist schon offensichtlich. Was ich hier aber auch interessant finde, ist, dass nicht der Menschenfeind Merz die Antwort sein sollte, sondern die tatsächlichen Probleme effektiv in den Mittelpunkt zu bringen, um zu sagen, ja, lass uns die Innenstädte reformieren, verbessern, verschönern und die Probleme bekämpfen von Armut und von Versandmonopolisten und endlich Amazon zerschlagen. Das finde ich einen netten Take. Deswegen möchte ich widersprechen und gleichzeitig sagen, yo, finde ich eigentlich gut. Und vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, dass man eine digitale Steuer auf Leute erhebt, die in großem Stil über Versandhäuser wie Temu, Alibaba riesige Mengen Müll nach Europa kaufen. Und ich meine nicht Produkte, ich meine Müll. Die kaufen Müll. Der kartoffelige Merz. Gut, das war der letzte Artikel, den ich für euch habe. Ich hoffe, ihr habt einiges aus den Nachrichten für euch mitgenommen. Ihr konntet Informationen verarbeiten und diese ein paar Perspektiven mitnehmen, die ihr so noch nicht hattet. Das ist mein Ziel eigentlich. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke euch für die Zeit, die ihr dafür aufgebracht habt. Das waren die Nachrichten. Dankeschön.